Während der Pandemie verbrachte ich mehr Zeit vor dem Computer als irgendwo sonst. Der Lockdown hatte Videoanrufe zur einzigen Möglichkeit gemacht, uns nahe zu bleiben. Mit meiner Freundesgruppe trafen wir uns jeden Freitag online, um zu trinken, zu reden und über alles Mögliche zu lachen, als wären wir wieder in einer Bar. Unter ihnen war Diego, mein bester Freund seit der Schulzeit. Er war immer der Lustigste, derjenige mit Geschichten zu jedem Anlass. Und auch wenn er manchmal etwas aufdringlich war, hatte ich das nie als Problem gesehen. Bis zu jener Nacht, in der sich etwas in seiner Kamera veränderte und für immer die Art und Weise, wie ich ihn sah, beeinflusste. Wir befanden uns mitten in einem ganz normalen Gespräch, Bier in der Hand und Musik im Hintergrund, als mir etwas Merkwürdiges auf Diegos Bildschirm auffiel. Seine Kamera wackelte, als würde jemand anders sie bewegen. Und für ein paar Sekunden glaubte ich, einen Schatten hinter ihm gesehen zu haben. Ich dachte, es sei ein Familienmitglied oder jemand aus seinem Haus, aber Diego lebte allein. Oder zumindest hatte er das immer gesagt. Ich machte einen Scherz darüber, ob er jemanden außerhalb des Bildausschnitts versteckte. Er lachte, machte eine übertriebene Geste von »Ich bin allein« und wechselte schnell das Thema. Niemand sonst schien es zu bemerken, aber mir blieb dieses Bild im Gedächtnis. Von da an begann ich genauer auf seine Videoanrufe zu achten. Dinge, die mir zuvor normal erschienen waren, machten mich nun unruhig. Manchmal stand er vom Stuhl auf und verschwand für ein paar Sekunden, aber das Mikrofon nahm gedämpftes Murmeln auf, als würde er mit jemandem sprechen. In anderen Momenten war seine Kamera unscharf eingestellt und man konnte ein zweites Teller auf dem Tisch erkennen, ein Glas, das er nicht anrührte, oder sogar eine verschwommene Silhouette, die im Hintergrund vorbeiging. Wenn ich ihn direkt darauf ansprach, leugnete er es. Er sagte, es sei ein Reflex, ich hätte mich verguckt, ich sei paranoid. Die anderen lachten, als würde ich Gespenster suchen, wo keine waren, aber ich wusste, was ich gesehen hatte. Der Zweifel nagte an mir. An einem Freitag beschloss ich, mich früher einzuloggen als alle anderen und fand ihn bereits online vor. Seine Kamera war eingeschaltet, aber er hatte es nicht bemerkt. Ich sah ihn vor dem Bildschirm sitzen, mit müdem Gesicht und verlorenem Blick. Beunruhigend war, dass jemand anderes bei ihm war. Eine Frau, halb außerhalb des Bildausschnitts verborgen, die sich zu ihm hinunterbeugte, um ihm ins Ohr zu flüstern. Ich konnte ihr Gesicht nicht genau erkennen, aber ihre Hand lag auf seiner Schulter. Als Diego bemerkte, dass ich beigetreten war, erschrak er, schaltete sofort die Kamera aus und erschien eine Minute später wieder, lächelnd und mit zerzaustem Haar, als wäre nichts geschehen. »Ganz schön früh dran, Bruder«, sagte er mit nervösem Lachen. Von dieser Nacht an begann ich, Screenshots zu speichern, kleine Beweise für das, was ich sah. Ich erzählte es niemandem, weil mir niemand geglaubt hätte, aber ich musste mir selbst beweisen, dass ich nicht den Verstand verlor. Je mehr ich beobachtete, desto mehr Details fielen mir auf. Zwei Schritte im Echo des Mikrofons, gedämpfte Stimmen, die die Musik unterbrachen, ein weiblicher Schatten, der sich im Glas hinter ihm widerspiegelte. Schließlich erhielt ich eines Nachts eine Nachricht von ihm, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. »Falls jemand fragt, ich lebe allein. Sag nichts.« Keine weiteren Erklärungen. Keine Bitte um einen Gefallen. Nur diese trockene Anweisung. Die Angst trieb mich dazu, nachzuforschen. Ich suchte seine Adresse in sozialen Netzwerken, durchstöberte alte Fotos, bis ich eine Information fand, die mich kalt schwitzen ließ. Diego hatte eine schwierige Beziehung mit einem Mädchen gehabt, das ihn laut Bekannten Monate vor der Pandemie verlassen hatte. Danach wusste niemand mehr viel von ihr, nur dass sie plötzlich verschwunden war. Als ich versuchte, Diego direkt darauf anzusprechen, wurde er wütend. Er sagte, ich solle mich nicht in sein Leben einmischen, ich sei wie ein Bruder und müsse ihm vertrauen, ohne ihn in Frage zu stellen. Doch in seinen Augen auf dem Bildschirm lag etwas anderes, eine Härte, die ich nie zuvor bei ihm gesehen hatte. Der letzte Videoanruf, an dem ich teilnahm, überzeugte mich, Abstand zu nehmen. An jenem Abend war Diegos Kamera schlecht ausgerichtet und zeigte einen Teil des Flurs seiner Wohnung. Während er sprach und mit allen lachte, schwor ich, jemanden barfuß mit langen Haaren hinter ihm vorbeilaufen gesehen zu haben. Es ging so schnell, dass es die anderen nicht bemerkten, aber mir lief es eiskalt den Rücken hinunter. Ich täuschte eine Verbindungsstörung vor und verließ den Anruf in dem sicheren Wissen, dass das, was er verbarg, kein harmloses Mitbewohnergeheimnis war. Seitdem habe ich nicht mehr mit ihm gesprochen. Manchmal bekomme ich Nachrichten von ihm, kurz und seltsam. Alles ist gut. Ich vermisse dich, Bruder. Vertrau mir. Nie erwähnen sie etwas Konkretes. Ich weiß nicht, ob ich antworten oder sie löschen soll. Das Einzige, was mir klar ist, ist, dass ich in jenen Nächten der Isolation lernte, dass das wahre Unbehagen nicht darin liegt, allein vor dem Bildschirm zu sitzen, sondern darin zu erkennen, dass jemand, den du zu kennen glaubtest, dir aus Versehen einen Teil seines Lebens zeigt, den du niemals hättest entdecken dürfen. Im Jahr 2007 war ich 18 Jahre alt und lebte in einem ruhigen Stadtteil im Norden von Mexiko-Stadt. Es war eine seltsame Zeit, weil es noch keine Smartphones in jeder Hand gab und soziale Netzwerke noch nicht das Leben beherrschten. Es gab nur Textnachrichten, Anrufe mit begrenztem Guthaben und Partys in Häusern, bei denen es wichtig war, zusammenzukommen, Musik aus einer Stereoanlage zu hören und zu trinken, was man auftreiben konnte. In diesem Jahr wurde einer meiner engsten Freunde, Maurizio, 19. Er beschloss, eine Feier in seinem Haus zu organisieren, einem bescheidenen Ort, aber mit einem Hof groß genug, um fast alle Bekannten aus der Oberstufe und einige aus seiner Universität aufzunehmen. Es war eine dieser Zusammenkünfte, auf die man sich freute, weil das Gerücht umging, dass es reichlich Bier geben würde und vor allem, weil Maurizio immer damit prahlte, Kontakte zu haben, um Dinge zu besorgen, die wir anderen nicht bekommen konnten. Schon vorher hatte ich ein seltsames Gefühl bei ihm. Wir waren eng befreundet, aber in seiner Art, einen anzusehen, war etwas, als würde er immer messen, wie weit er gehen konnte, wie viel man von ihm ertragen konnte. Trotzdem wog die Freundschaft schwerer als das Misstrauen. Und ich hätte nie gedacht, dass diese Nacht meine Sicht auf ihn für immer verändern würde. Die Feier begann normal. Ich kam mit ein paar Bieren zum Teilen und traf sofort auf bekannte Gesichter. Die Musik war laut, es lief Reggaeton der damaligen Zeit gemischt mit spanischem Rock und wir wechselten uns ab, das Stereo zu bedienen. Maurizio spielte den Gastgeber. Er begrüßte, umarmte, lachte zu laut. Merkwürdig wurde es, als ich Leute bemerkte, die ich nicht kannte. Ältere Typen, nicht in unserem Alter. Es waren mindestens 5, in engen Hemden, mit Ketten um den Hals und schweren Blicken. Sie wirkten nicht wie Schulfreunde, und als ich fragte, wer sie seien, sagte mir jemand, es seien die Kumpels von Maurizio, ohne weitere Details. Ich schenkte dem in diesem Moment nicht allzu viel Beachtung, aber das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, blieb in mir stecken. Im Laufe der Nacht begann der Alkohol schneller zu fließen, als ich es für möglich gehalten hätte. Es gab viel zu viele Flaschen für eine einfache Studentenparty. Irgendwann tauchte Maurizio mit einer Kühlbox voller Bier auf und einer schwarzen Tüte, aus der er importierten Schnaps zog, als wäre es nichts. Alle jubelten ihm zu und er genoss die Aufmerksamkeit, als wäre er ein König. Dann sah ich, wie er noch etwas anderes anbot. Kleine Tütchen, die er diskret einigen der älteren Typen zusteckte und später auch 2 Jungs aus meiner Klasse. Ich tat so, als hätte ich nichts gesehen, aber innerlich spürte ich einen Knoten im Magen. Ich hätte nie gedacht, dass Maurizios Verbindungen so direkt, so unverhohlen sein könnten. Das Schlimmste geschah gegen 2 Uhr morgens. Die Party war schon völlig aus dem Ruder gelaufen, einige erbrachen sich im Hof, andere tanzten wankend. Ich war halbwegs nüchtern, weil ich nicht so viel getrunken hatte, und genau da hörte ich Schreie im Flur. Ich rannte hin, um zu sehen, was los war, und fand 2 der unbekannten Typen, die mit unserem Freund Tonio stritten, der sich kaum auf den Beinen halten konnte. Einer von ihnen stieß ihn gegen die Wand, und als ich eingreifen wollte, trat Maurizio dazwischen und hielt mich mit einer Hand an der Brust zurück. »Misch dich nicht ein, Alter, die wissen, was sie tun«, sagte er mit einem angespannten Lächeln. Ich erstarrte, unfähig, mich zu bewegen, während Tonio, verwirrt und betrunken, kaum herausbrachte, dass er nichts getan habe. Die Männer sahen ihn mit einer grausamen Ruhe an, wie Raubtiere, die mit einer Beute spielen. Nach ein paar Sekunden ließen sie ihn los und gingen lachend weg, doch die Angst hatte die Stimmung schon längst vergiftet. Von da an ging alles bergab. Einige Gäste gingen hastig, andere taten so, als sei alles in Ordnung. Aber die Atmosphäre war keine festliche mehr. Ich blieb, zu nervös, um mich zu rühren. Maurizio schien alles zu genießen, lief zwischen den Gruppen umher, als wäre nichts passiert, als ginge es nur darum, dass sein Haus im Mittelpunkt stand. Da begriff ich, dass er nicht naiv war und auch nicht experimentierte, wie viele sagten. Er hatte gewollt, dass diese Nacht so verlief, dass diese Typen kamen, dass seine Macht sich in der Anspannung zeigte, die wir alle spürten. Gegen 4 Uhr morgens beschloss ich zu gehen. Als ich ihm sagte, dass ich mich verabschiede, umarmte Maurizio mich fest, zu nah, und flüsterte mir ins Ohr: "Jetzt weißt du, wie die echte Welt ist, oder? Hier gibt es keine Kinderspiele." Seine Worte verfolgten mich wochenlang. In derselben Nacht, während ich durch stille Straßen ging, noch mit dem Echo des Reggaeton in den Ohren, wusste ich, dass unsere Freundschaft vorbei war, auch wenn ich es ihm nicht direkt sagte. Mit der Zeit erfuhr ich, dass viele nach dieser Party aufgehört hatten, mit ihm zu reden. Einige warfen ihm vor, Sachen aus ihren Rucksäcken gestohlen zu haben, andere wollten einfach nicht mehr an Orten sein, wo diese fremden Männer auftauchten. Ich versuchte, mich leise zu distanzieren, nicht auf seine Nachrichten zu antworten, Ausreden vorzuschieben. Ich sah ihn noch ein paar Mal aus der Ferne, in Bars oder auf kleinen Feiern, immer umgeben von anderen Leuten, nie denselben wie früher. Er schien in einer Welt zu gedeihen, der ich mich nicht nähern wollte. Es sind Jahre vergangen und ich denke immer noch an jene Nacht im Jahr 2007 als einen Wendepunkt. Sie lehrte mich, dass die schlimmsten Schrecken nicht in den Schatten oder im Übernatürlichen lauern, sondern in den Menschen, die wir in unser Leben lassen. Maurizio war mein Freund, jemand, dem ich vertraute, und am Ende zeigte er mir, dass der Spieß, den er bot, nur eine Maske war, um eine dunklere Leere zu verbergen. Jedes Mal, wenn mich jemand nach diesen Jugendpartys fragt, spreche ich nie über diese Nacht. Aber innerlich erinnere ich mich immer an das Gefühl, meinen besten Freund lächeln zu sehen, während andere um ihn herum zerbrachen. Und dieses Lächeln jagt mir noch heute einen Schauer über den Rücken. Als ich die Universität beendet und meine erste feste Stelle gefunden hatte, erschien es mir logisch, in eine eigene Wohnung zu ziehen. Die Miete war zu teuer, um sie allein zu bezahlen, also dachte ich an Markus, einen Freund aus Kindertagen. Wir hatten gemeinsam Partys gefeiert, Gruppenarbeiten gemacht und lange Nächte damit verbracht, über alles und nichts zu reden. Zusammenzuleben klang bequem und vor allem günstig. Am Anfang funktionierte es. Wir kochten zusammen, machten Pläne fürs Wochenende, liehen uns Kleidung und lachten über die Nachbarn. Es schien, als hätte ich die bestmögliche Entscheidung getroffen. Doch nach weniger als 3 Monaten verwandelte sich das, was als vielversprechendes Zusammenleben begonnen hatte, in einen Albtraum, den ich bis heute nur schwer erzählen kann. Die erste Warnung war klein. Als die erste Stromrechnung kam, sagte Markus, er habe gerade kein Geld und würde mir seinen Anteil in der nächsten Woche geben. Ich maß dem keine Bedeutung bei. Jeder kommt mal in solche Phasen und ich wollte nicht streng mit ihm sein. Doch in der folgenden Woche kam wieder eine Ausrede. Dasselbe geschah mit dem Internet und mit dem Einkauf im Supermarkt. Nach und nach zahlte ich seinen Anteil im Voraus, überzeugt davon, dass er bald alles nachholen würde. Markus wusste, wie man redet. Er versprach mir, alles zurückzugeben, erinnerte mich an unsere Freundschaft und brachte mich fast dazu, mich schuldig zu fühlen, weil ich misstraute. Ich wollte ihm glauben, doch die Rechnungen stapelten sich und mein Konto leerte sich. Am unangenehmsten waren die Gespräche. Ich versuchte, ruhig mit ihm zu reden und zu erklären, dass ich nicht immer alles übernehmen konnte. Er hörte zu, nickte und beendete das Gespräch mit einem: "Ich schwöre, nächste Woche zahle ich dir." Es gab nie einen konkreten Plan, nie eine klare Erklärung, warum er finanziell so schlecht dastand. Er sagte, er suche Arbeit, er sei betrogen worden, seine Familie helfe ihm nicht. Jede Ausrede klang plausibel, doch das Muster war immer dasselbe. Ich zahlte und er verschwand, wenn er etwas beisteuern sollte. Das Schlimmste war, dass er sich vor anderen Freunden so zeigte, als wäre nichts los. Auf Treffen spendierte er Bier, machte Witze und niemand ahnte, dass ich ihn zu Hause seit Monaten durchfütterte. Eines Tages kam ich früh von der Arbeit nach Hause und fand Markus auf dem Balkon telefonierend. Er lachte und sagte etwas über eine Überweisung und die Adresse der Wohnung benutzen. Als er mich sah, wurde er nervös und legte sofort auf. Ich versuchte, mir nicht das Schlimmste auszumalen, aber die Unruhe blieb in mir hängen. Wenige Tage später erhielt ich einen Brief von einer Bank, adressiert an mich, obwohl ich dort nie ein Konto gehabt hatte. Ich öffnete ihn und entdeckte eine Bürgschaftsmitteilung über einen Kredit. Zuerst dachte ich an ein Missverständnis, bis ich den Brief mit dem Telefonat in Verbindung brachte. Noch am selben Abend stellte ich ihn mit dem Schreiben in der Hand zur Rede. Zuerst tat er überrascht, dann versuchte er mich zu überzeugen, dass es nicht schlimm sei. Und schließlich, als er sah, dass ich entschlossen war, wurde er ärgerlich. »Vertraust du mir wirklich nicht mehr nach allem, was wir durchgemacht haben?«, sagte er mit einer Mischung aus Vorwurf und Spott. Dieser Satz ließ mich erstarren, weil ich verstand, dass er die Verantwortung nicht übernehmen würde. Von da an veränderte sich das Zusammenleben. Ich begann, mein Zimmer abzuschließen und meine Dokumente wegzuschließen. Ich hörte auf, ihm meine Pläne oder Arbeitszeiten zu erzählen, weil ich das Gefühl hatte, er nutzte alles, was er über mich wusste, zu seinem Vorteil. Am schlimmsten war die Selbstverständlichkeit, mit der er sich verhielt. Er aß weiter mein Essen, benutzte meine Sachen und sagte, er würde bald Arbeit finden. Währenddessen machte ich Überstunden, um die Miete zu zahlen und eine Kündigung zu vermeiden. Jedes Mal, wenn ich einen unbekannten Anruf erhielt, zog sich mein Magen zusammen aus Angst, es könnte eine weitere Schuld auf meinen Namen sein. Die Situation wurde unhaltbar, als ich merkwürdige Bewegungen auf meinem Konto bemerkte. Jemand hatte Geld an Automaten abgehoben, die ich nie nutzte. Ich rief bei der Bank an und sie bestätigten, dass die Karte physisch verwendet worden war, was nur eines bedeuten konnte. Jemand zu Hause hatte sie genommen. Noch am selben Tag stellte ich Markus mit dem Kontoauszug in der Hand zur Rede. Er leugnete es nicht. Er sagte einfach, »Beruhige dich, Bruder. Ich gebe es dir zurück. Du weißt, dass es mir schlecht geht, aber alles wird besser.« Er sagte es mit solcher Kälte, dass mir klar wurde, es war keine Nachlässigkeit mehr, sondern bewusster Missbrauch. Die folgenden Monate waren eine Spirale der Erschöpfung. Ich schlief kaum noch, aus Angst davor, was ich im Briefkasten oder auf meinem Konto finden würde. Jeden Tag überzeugte ich mich ein wenig mehr, dass ich ihn aus meinem Leben werfen musste. Doch es war nicht so einfach. Der Mietvertrag lief auf meinen Namen und ich fürchtete, er könnte sich weigern zu gehen oder, schlimmer noch, aggressiv reagieren. Ich kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass er unberechenbar wurde, wenn er sich in die Enge getrieben fühlte. Schließlich fasste ich den Entschluss, ihn ruhig, aber bestimmt zu konfrontieren. Eines Abends sagte ich ihm, dass es so nicht weitergehen könne, dass er bis Ende des Monats ausziehen müsse. Es gab keine Schreie, keine Beleidigungen, nur ein unangenehmes Schweigen, das mich nervöser machte als jeder Streit. Am Ende nickte er und sagte, er verstehe es. Die Tage vergingen, doch ich sah keine Anzeichen dafür, dass er packte. Im Gegenteil, er wirkte entspannter denn je, als glaubte er nicht, dass ich es ernst meinte. Bis ich eines Nachmittags, als ich von der Arbeit zurückkam, sein Zimmer leer vorfand. Es gab keine Vorwarnung, keinen Abschied, keine Nachricht. Er hatte einige seiner Sachen mitgenommen, aber auch meinen Laptop und einen Ordner, in dem ich wichtige Belege aufbewahrte. Ich fühlte eine Mischung aus Erleichterung und Wut. Zumindest war er nicht mehr da, aber er hatte ein größeres Loch hinterlassen, als ich dachte. Mit der Zeit fand ich heraus, dass er meine Adresse und meine Daten benutzt hatte, um mehrere Kreditanträge zu stellen. Ich musste Monate damit verbringen, meine Lage bei den Banken zu klären und Anzeigen zu erstatten. Noch heute trage ich die Folgen in meiner finanziellen Vergangenheit. Das Schlimmste war jedoch nicht das Geld oder die Schulden. Es war die Erkenntnis, dass jemand, den ich einen Freund nannte, bereit gewesen war, mich untergehen zu lassen, um sich selbst zu retten. Es war kein Fehler, kein schlechter Moment. Es war eine bewusste, wiederholte, systematische Entscheidung. Jetzt lebe ich allein in einer kleineren Wohnung. Ich zahle mehr, als ich mir leisten kann, aber ich schlafe besser. Jedes Mal, wenn ich an jene Zeit denke, überkommt mich die Gewissheit, dass das wahre Grauen nicht immer von einem Fremden auf der Straße kommt, sondern von jemandem, dem du die Tür zu deinem Zuhause und deinem Vertrauen geöffnet hast. Und auch wenn ich mir einrede, dass ich meine Lektion gelernt habe, wache ich noch immer nachts mit dem Gefühl auf, dass eines Tages ein weiterer Brief, ein weiterer Anruf, eine weitere Erinnerung kommen wird, dass dieser Verrat noch da ist, mit meinem Namen darauf. Als ich ein Kind war, lebten wir vor unserem Umzug nach Texas in einem Haus mit einem riesigen Hinterhof in Georgia, der mich jedes Mal wie das beliebteste Kind der Klasse fühlen ließ, wenn jemand draußen ein Spiel oder einen Sport vorschlug. Mein Hinterhof war der Ort, an den jeder gehen wollte, da wir 2 Acres Land hatten. Der Hof war auf 3 Seiten von Wäldern umgeben. Außerdem gab es viele Bäume auf dem gesamten Grundstück. Ein Trampolin in einer Ecke, einen Whirlpool, eine große freistehende Garage für 3 Autos und einen erhöhten Pool. Für ein Vorstadtviertel der Mittelschicht hatten wir wirklich alles, was man sich nur wünschen konnte. Es gab genug offene Rasenflächen, um jeden Sport zu spielen. Fußball, Baseball, American Football, was auch immer. Wir spielten sogar Verstecken, Fangen oder Manhunt, wie wir es nannten. Eines Freitags, als wir in der 6. Klasse waren, wollten meine Freunde und ich eine Übernachtungsparty mit Camping in meinem Hinterhof veranstalten. Es waren Mike, der andere Mike, den ich Michael nenne, und Jason. Natürlich mussten wir unsere Eltern um Erlaubnis bitten, aber wir waren 11 oder 12 Jahre alt, es war Freitag und keiner unserer Eltern hatte einen Grund, Nein zu sagen. Außerdem hatte meine Familie viel Campingausrüstung, darunter 2 Zelte, in die problemlos jeweils 2 Personen passen konnten. Sobald wir alle die Erlaubnis hatten, planten wir, dass sie gegen 5 Uhr nachmittags zu mir kamen, damit wir im Hof Sport treiben konnten. Wir hatten 2 kleine Tore, die wir für 2 gegen 2 Fußball benutzten. Wir spielten etwa eine halbe Stunde Fußball, dann eine halbe Stunde Baseball und machten anschließend ein paar Minuten Pause, um neue Energie zu tanken. Meine Eltern bestellten Pizza für uns, die wir gegen 6:30 aßen, glaube ich. Die Sonne begann bereits unterzugehen, also war es Zeit, die Zelte aufzubauen, bevor es dunkel wurde. Ich war ziemlich gut im Aufbau, weil ich Pfadfinder war und wir es gerade gelernt hatten. Meine Freunde halfen ein wenig, aber ich machte den größten Teil der Arbeit. Als wir fertig waren, war es schon ziemlich dunkel, obwohl die Lichter im Hinterhof ein gutes Leuchten verbreiteten. Jetzt war es dunkel genug, um unser Lieblingsspiel zu spielen. Manhunt. Es gab 1 Million Verstecke im Hof. Wir spielten in Paaren. Mike und ich versteckten uns zuerst. Michael und Jason waren die Jäger. Mike und ich trennten uns. Unser Ziel war es, zum Basispunkt zurückzukehren, der die Hintertür des Hauses war. Es war nicht erlaubt, direkt an der Tür zu campen. Das Trampolin stand in einer weit entfernten Ecke des Hofes, kurz vor dem Wald. Ich kroch darunter, um mich zu verstecken. Wenn die Jäger zu suchen begannen, mussten sie in eine Pfeife blasen, um die Versteckten zu warnen. Als ich die Pfeife hörte, blieb ich unter dem Trampolin liegen und beobachtete die beiden aus der Ferne. Ich wartete auf den richtigen Moment, um mich der Hintertür zu nähern. Mein Ziel war der Whirlpool, der direkt neben dem Haus stand. Wenn ich es schaffte, mich dorthin zu bewegen und dahinter zu verstecken, konnte ich einen direkten Sprint zur Tür wagen. Als sowohl Michael als auch Jason mir den Rücken zuwandten und in andere Richtungen des Hofes schauten, rannte ich zum Whirlpool und als ich mich gerade dahinter duckte, hörte ich, wie einer der Mülltonnen am Haus fast umkippte. Dann sah ich, wie das Bewegungsmelderlicht an der Seite des Hauses anging. Der Whirlpool war nahe an dieser Ecke, aber er hätte das Licht nicht ausgelöst. Ich spähte um die Ecke des Hauses und sah eine große, dunkel gekleidete Person, die schnell in Richtung Wald lief. Bevor sie in die Bäume eintreten konnte, verlor ich sie aus den Augen. Es war nicht mein Vater. Ich rannte zu meinen Freunden und wir beendeten das Spiel. Dann erzählte ich meinem Vater, was passiert war. Wir gingen ein paar Minuten durch den Wald, um uns umzusehen, und überprüften dann die Straße auf verdächtige Autos. Nichts. Mein Vater sagte, wir müssten in dieser Nacht im Haus schlafen, was uns natürlich entmutigte. Wir gingen hinein und spielten auf meiner PlayStation. Ich beschrieb noch einmal, was ich gesehen hatte. Ein großer Mann, der in den Wald ging, nachdem er fast eine Mülltonne umgestoßen hätte. Wir sprachen darüber, wieder draußen in den Zelten zu schlafen, da sie sowieso schon aufgebaut waren, und außerdem, wie wahrscheinlich war es, dass diese Person Stunden später noch in der Nähe war? Als wir mit dem Spielen fertig waren, gingen wir leise nach draußen, um meinen Vater nicht zu wecken. Es war nicht so, dass wir verheimlichten, was wir taten, aber wir wollten es auch nicht so sehr ankündigen. Jeder hatte seinen eigenen Schlafsack. Mike und ich teilten ein Zelt, Michael und Jason das andere. Nach einer Weile voller Scherze und Rufe zwischen den Zelten begannen wir uns zu beruhigen und zu versuchen zu schlafen. Ich war noch nicht eingeschlafen, obwohl es so aussah, als würde Mike schlafen. Dann hörte ich Schritte im Gras, die sich dem Zelt näherten. Der Reißverschluss des Eingangs begann sich zu öffnen, und als ich nach oben schaute, sah ich jemanden hereinschauen. Ich dachte, es sei mein Vater. Er fragte mich, was wir draußen machten. Ich antwortete ungefähr, dass sie draußen schlafen wollten, also seien wir rausgekommen. Aber als ich genauer hinsah, erkannte ich, dass es nicht mein Vater war, sondern ein völlig Fremder, der ungefähr in seinem Alter zu sein schien. Es sah so aus, als wollte er hereinkommen, als ich mit aller Kraft schrie wie ein kleines Mädchen. Alle wachten auf und Mike begann ebenfalls zu schreien. Der Mann packte uns an den Knöcheln und sagte, wir sollten still sein, gab aber auf, als er sah, dass er gleich entdeckt werden würde. Er ging aus dem Zelt und verschwand. Ich sagte meinen Freunden, sie sollten zum Haus rennen, und während wir das taten, kam mein Vater bereits durch die Hintertür als Reaktion auf unsere Schreie. Ich sagte ihm, dass ich nicht wusste, wohin er gegangen war, aber dass es derselbe Mann wie zuvor war. Mein Vater rannte durch den Hof und rief dem Mann zu, er solle zurückkommen, wenn er Mut habe. Wir hörten ihn aus dem Wohnzimmer. Meine Mutter rief die Polizei, und als ein Beamter ankam, nahm er nur meine Aussage auf und machte vermutlich einen Bericht. Zumindest war es gut, dass ein Polizeibericht erstellt wurde, damit die Beamten wussten, dass jemand herumschlich. Ich weiß nicht, ob dieser Mann jemals wieder auf unserem Grundstück war oder ob er jemals wegen etwas Ähnlichem Probleme bekam. So oder so war es eine ziemlich traumatische Erfahrung und hätte viel schlimmer enden können. Es sollte der glücklichste Tag meines Lebens werden. Stattdessen endete ich gefesselt im hinteren Teil eines Lieferwagens, mitten im Wald, während mein bester Freund mich ansah, als wäre ich ein Fremder. Unsere Hochzeit war in einem ruhigen Landrestaurant geplant, eine Stunde von der Stadt entfernt. Meine Verlobte und ich hatten es ausgesucht, weil es privat, gemütlich, ohne Verkehr und Lärm war, umgeben von Bäumen und frischer Luft. An diesem Morgen war alles bereit. Das Essen, die Musik, die Dekoration, sogar das Wetter spielte mit. Klarer Himmel, kein Wind. Jack, mein bester Freund seit dem College, sollte mein Trauzeuge sein. Er war schon immer der Typ Mensch. Verrückte Ideen, harte Streiche, unfähig, die Jugend hinter sich zu lassen. Er kam 2 Tage vor dem Ereignis, euphorisch, und sagte, er habe eine letzte Junggesellenabschied-Überraschung geplant. Die Idee war ein falsches Entführen, eine Art April-Scherz, obwohl es Ende März war. Laut ihm machte das es noch lustiger. Sie würden mich morgens entführen, mit einem Van wegfahren, ein paar Stunden verschwinden und ich würde gerade rechtzeitig vor der Zeremonie zurückkehren. Alle würden lachen, wir hätten eine gute Geschichte zu erzählen. Zuerst zögerte ich, aber er erklärte es mit so viel Leichtigkeit, dass ich schließlich zustimmte. Ich vertraute Jack. Wir waren seit über einem Jahrzehnt befreundet und obwohl er manchmal mit seinen Streichen über die Stränge schlug, hatte er nie etwas wirklich Gefährliches getan. Meine Verlobte wusste das auch. Tatsächlich war sie es, die lachend sagte, »Tu einfach überrascht, das wird auf den Fotos großartig aussehen.« Am Morgen der Hochzeit tauchte Jack in einem alten grauen Van auf, etwas ramponiert, ohne Fenster hinten. Er steckte den Kopf aus dem Fenster, mit diesem üblichen Lächeln, und filmte mit seinem Handy. »Es ist Zeit zu verschwinden, Bruder«, rief er, voller überschäumender Energie. Ich hatte den Anzug im Gästehaus aufgehängt, also zog ich nur einen Hoodie und Jeans an, in der Annahme, mich später umzuziehen. Ich stieg in den Van und setzte mich auf einige Holzkisten. Jack schloss die Tür, setzte sich ans Steuer und fuhr los. Etwa 20 Minuten fuhr er über die Straße, bis er auf unbefestigte Wege nahe eines Waldes abbog, den ich wiedererkannte. Wir hatten dort vor Jahren eine Wanderung gemacht. Er drehte Punkmusik auf volle Lautstärke, drehte sich zwischendurch um mich mit dem Gesicht eines Gefangenen zu filmen und forderte mich auf, Angst vorzutäuschen. Ich lachte und spielte mit. Kurz darauf bog er zu einer abgelegenen Lichtung ab und schaltete den Motor aus. Er stieg aus, öffnete die hintere Tür und warf mir eine Rolle Klebeband zu. »Hände hinter den Rücken. Heute meinen wir es ernst«, sagte er lachend. Ich spielte weiter mit, gab ihm sogar mein Handy, damit er es nicht verlor, und ließ mich die Handgelenke fesseln. Es war nicht zu eng, aber ausreichend, damit es echt wirkte. Dann zog er unter einer Kiste einen schwarzen Stoffbeutel hervor und setzte ihn mir über den Kopf. Er roch feucht, als wäre er jahrelang in einer Garage gelagert worden. Trotzdem vertraute ich weiter. Es war Jack, wie immer. Übertrieben, ein Spaßvogel. Er zog mich aus dem Van, führte mich an der Schulter entlang. Ich stolperte mehrmals. Das Gelände war uneben, voller Wurzeln und Äste, die unter unseren Schritten knisterten. Wir gingen etwa 10 bis 15 Minuten, bis wir anhielten. Ich hörte den Wind, entfernte Vögel und sonst nichts. Jack riss mir die Kapuze plötzlich vom Kopf. Ich blinzelte, geblendet vom Licht, und sah, dass wir mitten im Wald waren, nur von Bäumen umgeben. Gut, das war's. Schöne Szene. Lass uns zurückgehen, bevor sich jemand Sorgen macht, sagte ich noch lächelnd. Aber er lächelte nicht. Er bewegte sich nicht einmal. Er starrte mich nur an. Ich muss mit dir reden, sagte er leise. Ich runzelte die Stirn. Jetzt? Ernsthaft? Ja, jetzt. Er trat einen Schritt vor, verschränkte die Arme. Erinnerst du dich an die Reise nach Miami vor 2 Jahren? Ich schüttelte den Kopf. Was ist damit? Ich habe gehört, was du Eric über dieses Mädchen erzählt hast. Du hast gesagt, dass du sie betrogen hast, dass du gelacht hast, als würde es keine Rolle spielen. Sein Ton war hart, fast zitternd. Ich erstarrte. Jack, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich habe meine Verlobte nie betrogen. Niemals. Er stieß mich heftig gegen die Schulter. Lüg mich nicht an. Ich lüge nicht, antwortete ich schnell, nervös. Was auch immer Eric dir erzählt hat, er irrt sich. Sein Atem beschleunigte sich. Seine Hände zitterten leicht, aber gerade genug, um mir Angst zu machen. Du hast es gesagt. Du hast dich darüber lustig gemacht, als wären Menschen nichts wert. Jack, bitte, versuchte ich zu beruhigen, aber er hörte nicht mehr zu. Er drückte mich gegen einen Baum und zwang mich, mich zu setzen. Er zog ein Seil aus seinem Rucksack und fesselte meine Knöchel mit festen Knoten. Kein Spielzeug. Ich konnte sie kaum bewegen. Ich spürte, wie die Durchblutung langsam abschnitt. Das ist der Scherz, murmelte er. Jetzt wirst du wissen, wie es ist, zurückgelassen zu werden. Ich versuchte zu argumentieren. Die Zeremonie wird bald beginnen. Die Leute werden nach mir fragen. Das ist nicht mehr lustig, Jack. Lass mich zurückgehen. Er antwortete nicht. Er ging langsam zurück zum Van. Ich rief seinen Namen, flehte ihn an, zurückzukommen, aber er drehte nicht einmal den Kopf. Der Wald verschlang mich. Ich schrie mit aller Kraft, doch meine Stimme verlor sich zwischen den Bäumen. Ich versuchte, mich loszureißen, riss das Seil an freiliegenden Wurzeln eines umgestürzten Baumes, aber ich verbrannte mir nur die Haut. Das Band an meinen Handgelenken schnitt immer mehr. Meine Finger wurden taub. Die Zeit wurde zäh. Die Sonne rückte vor, das Licht schwand langsam. Als der Abend hereinbrach, wurde die Kälte unerträglich. Der Boden war noch feucht von vorherigen Regenfällen. Mein Hoodie war zu dünn und die eisige Luft kroch bis auf die Knochen. Meine Zähne klapperten unkontrolliert. Ich dachte an meine Verlobte, die am Altar auf mich wartete. An meine Eltern, verwirrt. An alle Gäste, die fragten, wo der Bräutigam sei. Mein Verstand wurde trüb, aber ich kämpfte weiter. Ich zog mich zu scharfen Wurzeln, presste das Seil immer wieder, bis ein Knoten nachgab. Ich konnte einen Fuß befreien, aber nicht aufstehen. Meine Beine gehorchten nicht. Ich kroch so gut ich konnte ein paar Meter, bevor ich wieder zusammenbrach. Der Wald sah in alle Richtungen gleich aus. Ich wusste nicht, wo der Van war, nicht einmal, wohin ich schreien sollte. Die Dunkelheit fiel. Mein Körper zitterte so heftig, dass mein Kiefer schmerzte. Ich sank bäuchlings auf die feuchte Erde, kaum fähig, meine Lippen zu bewegen. Alles verblasste, bis ein weißes Licht mich blendete. Stimmen, Hände unter meinen Armen, Leute, die mir zuriefen, ich solle durchhalten. Es war der Ehemann meiner Schwester, der die Suche organisiert hatte. Als ich nicht auftauchte, rief meine Verlobte ihn an. Sie erzählte, dass Jack gescherzt hatte, mich in den Wald zu bringen, und als stundenlang nichts von mir zu hören war, geriet sie in Panik. Er versammelte mehrere Gäste mit Taschenlampen und überprüfte jeden Weg in der Umgebung. Sie fanden mich neben einem Baumstamm, fast bewusstlos. Ich verbrachte 3 Tage im Krankenhaus. Unterkühlung im Anfangsstadium, beginnende Erfrierungen an den Fingern. Der Arzt sagte, hätte ich noch eine Stunde länger draußen verbracht, hätte ich Teile meiner Hände verlieren können. Oder Schlimmeres. Die Hochzeit musste verschoben werden. Meine Verlobte besuchte mich jeden Tag, doch das Gewicht auf ihrem Gesicht war deutlich. Meine Eltern waren wütend. Alle waren es. Jack tauchte nicht auf. Er floh, versteckte sich bei einem Cousin, bis die Polizei ihn 2 Wochen später fand. Er versuchte es als Scherz, der aus dem Ruder lief, zu rechtfertigen. Er sagte, er habe gedacht, jemand würde mich vorher finden. Niemand glaubte ihm. Nicht nachdem er mich gefesselt, mitten in der Wildnis zurückgelassen und verschwunden war. Er wurde wegen mehrerer Delikte angeklagt. Freiheitsberaubung, Gefährdung meines Lebens, unter anderem. Das Gerichtsverfahren läuft noch. Wahrscheinlich wird er Zeit im Gefängnis verbringen. Und ehrlich gesagt hoffe ich, dass es so kommt. Am meisten zerreißt mich, dass ich es niemals kommen sah. Ich vertraute ihm. Ich stieg in diesen Van, weil er mein bester Freund war. Ich ließ mich fesseln, weil ich dachte, es sei ein Scherz. Und an dem Tag, der glücklichste meines Lebens sein sollte, ließ er mich in einem Wald erfrieren, wegen eines Grolls, den er mir nie gestanden hatte, wegen einer Anschuldigung, die nicht einmal stimmte. Heute weiß ich nicht, ob Jack wirklich glaubte, was er mir sagte, oder ob alles nur eine verdrehte Ausrede war. Ich weiß nur, dass meine Hochzeit zu einer Rettungsaktion wurde und mein bester Freund sich als jemand entpuppte, dem ich nie wieder vertrauen konnte. Alles begann seltsam zu werden in der Nacht, in der ich um 3 Uhr morgens aufwachte und meine Freundin in der Küche flüstern hörte. Zuerst dachte ich, sie sei einfach in einem nächtlichen Gespräch mit einer Freundin, vielleicht mit Sarah, ihrer besten Freundin, mit der sie ständig sprach. Doch bald bemerkte ich, dass dies immer häufiger zur Gewohnheit wurde. Es waren keine normalen Unterhaltungen, sondern Flüstern, als wollte sie nicht, dass jemand sie hört. Das Problem war, dass wir allein lebten. Vor wem konnte sie sich verstecken? Laura und ich waren schon einige Jahre zusammen und unser Leben war bis dahin ruhig und normal. Ich arbeitete in einem Versicherungsbüro von 9 bis 5 und sie widmete sich ihrem Lifestyle-Blog, in dem sie Rezepte, Dekorationstipps und typische Influencer-Themen teilte. Unsere Welt war einfach. Ein gemietetes 2-stöckiges Haus am Stadtrand mit einem kleinen Hof und einer Terrasse, auf der wir immer scherzhaft davon sprachen, einen Garten anzulegen, von dem wir wussten, dass wir ihn nie wirklich pflegen würden. Diese Ruhe begann sich vor etwa einem Jahr zu bröckeln. Zunächst auf subtile, fast unmerkliche Weise. Es begann damit, dass sie zu viel Zeit vor dem Computer verbrachte, Kopfhörer aufsetzte und hektisch tippte, als stünde sie unter Druck. Ich kam von der Arbeit nach Hause, fragte sie, wie ihr Tag gewesen sei, und sie murmelte etwas davon, dass sie mit dem Blog beschäftigt sei. Doch jedes Mal, ohne Ausnahme, schaltete sie den Bildschirm aus. Sobald ich näher kam, sie minimierte nicht nur Fenster. Sie schloss alles auf einmal, als hätte sie etwas zu verbergen. Wochenlang schenkte ich dem keine Bedeutung. Ich dachte, vielleicht bereitete sie eine Überraschung zu unserem Jahrestag vor oder arbeitete an einer Geschäftsidee, die sie nicht vorher verraten wollte. Doch dann begannen die auffälligeren Veränderungen. Anrufe mit Sarah, die abrupt endeten, sobald ich ins Zimmer kam, abgebrochene Gespräche und langanhaltende Stille. Ich wollte ihr Freiraum geben, nicht der kontrollierende Typ Mann sein, der allem misstraut, aber mit den Monaten wurde die Spannung im Haus so greifbar, dass sie wie eine weitere Präsenz zwischen uns wirkte. Eines Nachts fragte ich beiläufig, ob alles in Ordnung sei, weil sie erschöpft wirkte. Sie lächelte schwach und sagte, sie sei nur müde, doch ihre Augen widersprachen diesem Lächeln. Es war das erste Mal, dass ich ernsthaft spürte, dass etwas nicht stimmte. Die folgenden Wochen waren ein stetiger Strom zerbrochener Routinen. Sie ging viel später ins Bett als ich, behauptete, sie wolle lesen, und wenn sie mitten in der Nacht aufwachte, fand ich sie auf der Terrasse oder in der Küche, wie sie im Halbdunkel hin und her lief oder regungslos saß. Einmal hörte ich deutlich, wie sie murmelte, »Nein, es ist nicht sicher. Ich habe es dir doch gesagt.« Als ich fragte, mit wem sie sprach, antwortete sie, dass sie einen Podcast hörte. Nach und nach wurden die nächtlichen Gespräche zur Gewohnheit. Ich, halb schlafend, erkannte ihre leise Stimme, ein fernes Summen, das mich nicht losließ. Eines Nachts beschloss ich, es zu überprüfen. Ich stand leise auf, ging die Treppe hinunter und sah sie von hinten, sitzend, das Telefon ans Ohr gedrückt, dringlich flüsternd. Der Boden knarrte unter meinen Füßen. Sie drehte sich abrupt um, legte auf und sagte, sie trinke nur Wasser. Ich konfrontierte sie nicht sofort, obwohl ich es hätte tun sollen. Ich nickte einfach und ging zurück ins Bett. Danach wurde es schlimmer, weil sie immer vorsichtiger wurde. Das Handy immer mit der Vorderseite nach unten, gesperrt, der Laptop geschützt, selbst wenn sie ihn nur für Sekunden liegen ließ, und sogar ihre Fotogalerie verlangte einen Fingerabdruck. Die Situation nahm eine beunruhigende Wendung, als sie eines Abends spät nach Hause kam und versehentlich ihre Tasche fallen ließ. Ich war mit Arbeitskollegen essen gegangen und fand sie beim Zurückkommen an der Tür, als wollte sie gerade gehen. Die Tasche fiel und eine kleine schwarze Schachtel fiel heraus. Darin befanden sich ein Mini-Pfefferspray und ein Klappmesser. So eines, das wie ein Schlüsselanhänger aussieht, aber eindeutig nicht dekorativ war. Ich hob es überrascht auf und fragte, »Warum hast du das?« Sie riss es mir aus der Hand und antwortete kalt, »Zur Selbstverteidigung, hier gab es Einbrüche.« Das stimmte nicht. In unserer Nachbarschaft war nie etwas passiert. Ich fragte, seit wann sie das bei sich trage, und sie murmelte nur mit gesenktem Blick, »Für alle Fälle.« Sie ging die Treppe hoch, ohne mehr zu sagen. Diese Nacht saß ich vor dem ausgeschalteten Fernseher, den Kopf voller Gedanken über das Messer, die Anrufe und das Zittern ihrer Hände, als sie es aufhob. In den folgenden Tagen bestätigte sich, dass es keine bloßen Verdachtsmomente waren. Eines Nachmittags, während sie duschte, versuchte ich, auf ihren Laptop zuzugreifen. Ich wartete, bis ich das Wasser laufen hörte und ging zu ihrem Schreibtisch, doch das Gerät war gesperrt, selbst der Gastzugang deaktiviert. Ich versuchte offensichtliche Passwörter, unser Jahrestag, der Name unseres Hundes, nichts funktionierte. Kaum hatte ich den Deckel schließen können, hörte das Wasser auf. Doch die endgültige Bestätigung kam eine andere Nacht, während ich Zähne putzte. Ich hörte ihre Stimme aus der Dusche. Zuerst dachte ich, sie summe nur vor sich hin, doch dann erkannte ich deutliche Worte. »Du verstehst nicht. Es geht nicht mehr um ihn. Nein, ich habe dir gesagt, dass ich jetzt nicht gehen kann.« Mir gefror das Blut in den Adern. Sie stritt mit jemandem, obwohl sie allein war. Ich blieb regungslos, die Zahnbürste im Mund, bis sie in ein Handtuch gehüllt herauskam und meinen Blick vermied. Ich sagte nichts, tat müde und legte mich hin. Am nächsten Tag, getrieben von Verdacht, durchsuchte ich den Müll. Dort fand ich erneut die kleine schwarze Schachtel, diesmal leer. Später, als sie zum Einkaufen ging, wagte ich, ihren Schreibtisch zu durchsuchen. In einer versteckten Schublade unter Rechnungen fand ich einen Ordner voller ausgedruckter Artikel. Titel wie man sich vor Bedrohungen schützt oder was tun, wenn man erpresst wird, stachen ins Auge, dazu Screenshots von Foren über Selbstverteidigungsgesetze und unregistrierte Waffen. Auf mehreren Seiten waren Wörter unterstrichen: Überwachung, Erpressung, anonyme Drohungen. Die Handschrift war nicht ihre. Diese Erkenntnis traf mich hart. Ich rief Sarah an, um Antworten zu bekommen, doch kaum hatte ich nach Laura gefragt, änderte sie den Tonfall und sagte kalt, »Das geht dich nichts an. Gib ihr Zeit.« Und legte auf. Noch in derselben Nacht versuchte ich, mit Laura zu sprechen, bat sie um Ruhe, sagte, ich müsse es verstehen. Sie explodierte. »Du verstehst es nicht. Alles, was ich tue, dient unserem Schutz. Glaubst du, das ist ein Spiel? Denkst du, es geht um ein Blogprojekt oder einen Scherz?« Ich fragte, »Vor was schützen wir uns? Vor wem?« Aber sie antwortete nicht. Sie ging ins Badezimmer und schlug die Tür zu. Ich hatte keine Kraft, ihr zu folgen. Seitdem begannen die Nachbarn, etwas zu bemerken. Ein älteres Paar sprach mich eines Tages an. »Wir haben ihre Lichter die ganze Nacht brennen sehen. Alles in Ordnung?« »Ich log«, sagte Laura, arbeite an einem Projekt mit Abgabefrist, doch in Wahrheit schlief sie kaum, verbrachte Stunden vor dem Computer mit festem Blick auf den Bildschirm. Sie vermied Treffen mit den Nachbarn, mied meinen Blick, ihr Körper immer nach vorne gebeugt, als erwartete sie einen Schlag. Der beunruhigendste Punkt kam an einem Nachmittag mit unerwartetem Besuch. Zwei Männer klingelten. Sie waren korrekt gekleidet, doch ihre Blicke freundlich zu nennen wäre falsch gewesen. Einer fragte, »Wohnt hier Sarah?« Ich antwortete nein, doch der Mann sah über meine Schulter ins Haus und fügte hinzu, »Man sagte uns, sie könnte hier sein, es ist wichtig.« Bevor ich etwas sagen konnte, tauchte Laura neben mir auf und sagte mit fester Stimme, Sie ist nicht hier. Sie müssen gehen. Die Männer tauschten einen Blick und gingen ohne Diskussion. Laura, ohne mir eine Erklärung zu geben, nahm die Schlüssel und ging eilig hinaus, ohne Mantel. Gegen 5 Uhr morgens kam sie zurück, erschöpft, mit verfilztem Haar und schlammigen Schuhen. Ich fragte, wo sie gewesen sei, doch sie murmelte nur, »Ich muss schlafen« und ging hoch. Verzweifelt rief ich ihre Schwester an und erzählte alles. Nach langer Stille antwortete sie, »Laura durchlebt gerade etwas Kompliziertes. Es ist besser, wenn du vorerst nicht eingreifst.« Mehr wollte sie nicht sagen. In jener Nacht schlief ich keinen Augenblick. Das Haus war ein seltsamer Ort voller Geheimnisse, mit Schatten, die ich nicht begreifen konnte. Ich begann, die Schlafzimmertür beim Schlafen abzuschließen. Die endgültige Eskalation kam um 2 Uhr morgens, als ich Schritte am Eingang hörte. Leise ging ich hinunter und sah Laura mit Rucksack, Mantel an, wie sie versuchte, unbemerkt zu gehen. Als sie mich sah, blieb sie stehen, sah mich wie einen Fremden an und sagte trocken, »Frag nicht, wohin ich gehe. Es ist sicherer für dich, es nicht zu wissen.« Sie öffnete die Tür und ging. Ich blieb wie gelähmt, unfähig, mich zu bewegen. Minuten später rief ich erneut ihre Schwester an. Diesmal ging ich direkt zur Sache. »Laura ist mit einem Rucksack weg. Was passiert hier?« Ihre Stimme war erstaunlich ruhig. »Sie hat letzte Woche die Polizei informiert. Sie sagten, sie werde verfolgt. Sarah geriet wegen Schulden mit gefährlichen Leuten in Schwierigkeiten. Sie begannen auch sie zu bedrohen. Laura hat es dir nicht gesagt, um dich nicht in Gefahr zu bringen. Sie dachte, es sei besser, dich fernzuhalten.« Ich saß auf der Treppe, hörte schweigend zu, unfähig zu reagieren. Ich fragte, wohin sie gegangen sei, und die Antwort lautete, »Es ist in Ordnung. Sie bekommt Hilfe.« Die Tage vergingen. Ich sah sie nicht wieder. Ich fand einen Brief auf ihrem Schreibtisch, ohne Unterschrift. Darin stand, dass sie alles bereue, mich liebe und hoffe, dass ich eines Tages ihre Entscheidungen verstehe. Sie kehrte nie zurück. Alles Seltsame, das Flüstern, die Anrufe, die Spannung, alles fügte sich schließlich zusammen. Aber zu spät. Sie hatte versucht, uns vor etwas Reellem zu schützen und dabei mich vollständig ausgeschlossen. Heute ist das Haus leer, mit einer Stille, die keine Ruhe ist, sondern eine schwere Präsenz, die Haut kribbeln lässt. Manchmal, nachts, ertappe ich mich noch dabei, wie ich wartend, dass die Tür sich wieder öffnet, doch sie öffnet sich nie. Es gab einen kleinen Comicladen in einem Einkaufszentrum in der Nähe meiner Mietwohnung. Er war nichts Besonderes, eher im Gegenteil. Unordentlich, mit alten Postern, die sich von den Wänden lösten, und staubigen Regalen voller veralteter Ausgaben. Aber mir gefiel er. Ich war schon immer ein Fan von Superhelden und Science Fiction, und dieser Ort wurde zu einer Art Zufluchtsort, an dem ich mich nach der Arbeit entspannen konnte. Ich ging hinein, verlor mich zwischen den schmalen Gängen, blätterte durch die Neuerscheinungen und ließ die Zeit unbemerkt verstreichen, während ich innerlich darüber nachdachte, ob ich mein Geld für eine limitierte Ausgabe ausgeben sollte oder nicht. Mit der Zeit begann der Besitzer, mich zu erkennen. Er war ein älterer Mann, immer in Vintage Star Trek T-Shirts gekleidet, mit dicken Brillen, die ständig von seiner Nase rutschten. Eines Nachmittags, während ich eine gerade erschienene Serie durchblätterte, stellte er mir einen weiteren Stammkunden namens Dan vor. Er sagte, wir hätten ähnliche Geschmäcker und würden uns wahrscheinlich gut verstehen. Dan stand neben der Fantasy-Abteilung und hielt ein paar Ausgaben, die ich in der Woche zuvor gelesen hatte. Wir begannen, über einfache Dinge zu sprechen, nichts Wichtiges. Er fragte, wie mir das letzte Reboot einer bestimmten Reihe gefallen habe, und ich antwortete, dass die Geschichte in Ordnung sei, mir der Zeichenstil aber nicht gefalle. Er nickte. Das Gespräch floss mühelos, ohne Druck, fast so, als würden wir uns schon lange kennen. Wir entdeckten viele Gemeinsamkeiten. Uns gefielen dieselben Reihen, wir verabscheuten dieselben erzählerischen Fallen. Es fühlte sich natürlich an. Für ein paar Wochen trafen wir uns mehrmals zufällig im Laden, und diese Gespräche, die am Regal begannen, dauerten manchmal eine halbe Stunde, manchmal länger als eine Stunde. Der Besitzer scherzte, wir sollten einen Podcast über Comics starten. Als der 1. April näher rückte, begannen wir, Geschichten über dumme Streiche zu teilen, die wir im Internet gesehen oder selbst gemacht hatten. Dan hatte ein erstaunliches Gedächtnis. Er erinnerte sich an winzige Details viraler Streiche aus Jahren zuvor, wie an den, bei dem 2015 jemand als Batman verkleidet die Fassade eines Gebäudes hinabstieg. Ich erinnerte mich auch daran, und er lachte zu laut, vielleicht mehr als normal, aber damals erschien es mir nicht seltsam. Mit der Zeit tauschten wir Telefonnummern aus und führten die Gespräche per Nachrichten fort. Er schickte mir Links zu weniger bekannten Comic-Künstlern oder YouTube-Analysen, die kaum in meinen Empfehlungen erschienen wären. Wir trafen uns sogar außerhalb des Ladens, ein schneller Kaffee und ein Spaziergang über einen nahegelegenen Flohmarkt. Es war angenehm, jemanden zu haben, mit dem ich diese Obsession teilen konnte, ohne mich seltsam zu fühlen. Aber ich begann etwas zu bemerken, das mir zunächst wie ein Kompliment vorkam. Dan achtete unglaublich auf Details, mehr als üblich. Er fragte, wo ich meine Haare schneiden ließ, und ich nannte ihm lachend einen kleinen Barbier ein paar Straßen von meinem Haus entfernt. Er bemerkte ein T-Shirt, das ich trug, ein wenig bekanntes Design einer Nebenfigur aus den 90ern. Ich erzählte ihm, dass ich es von einem Etsy-Verkäufer gekauft hatte, der limitierte Auflagen herstellte. Ein paar Wochen später tauchte er mit genau demselben T-Shirt auf. Gleiche Farbe, gleiches Design, sogar dieselbe Größe. Wir lachten, er sagte, du hast guten Geschmack. Und ich ließ es gut sein. Kurz darauf sah ich ihn mit einer identischen Jacke wie meiner. Nicht ähnlich, identisch. Dieselbe Marke, dieselben Abnutzungsspuren an den Ärmeln, als hätte er sich die Mühe gemacht, die Schäden nachzuahmen. Ich ignorierte es. Vielleicht war es Zufall. Doch im Laufe der Zeit häuften sich die Zufälle. Sein Haar begann genauso zu wachsen wie meins. Ich ließ es vorne etwas länger, absichtlich unordentlich. Und plötzlich hatte er genau denselben Stil, denselben Scheitel und dieselbe Länge. Er begann sogar, sich für meine Arbeit zu interessieren. Als ich ihm erzählte, dass ich Grafikdesigner sei, sagte er ein paar Tage später, dass er überlege, sich für eine Juniorstelle in einer Agentur in meiner Nähe zu bewerben. Was mich wirklich beunruhigte, war, dass er anfing, an Orten zu erscheinen, an denen ich normalerweise allein war. Es gab ein kleines Café in der Nähe meiner Wohnung, das ich jeden Sonntagmorgen besuchte. Ich hatte ihn dort nie gesehen, bis ich eines Tages hineinging und ihn am Ende sitzen sah, mit einem Kaffee und seinem Handy. Er tat überrascht. Kommst du auch hierher? Ich sagte ja, und er fragte, ob ich mich zu ihm setzen wolle. Ich erfand eine Ausrede wegen eines anstehenden Anrufs. In der nächsten Woche passierte es wieder. Später im Park, in dem ich joggte, und später in einer Second-Hand-Buchhandlung, die ich nur einmal im Monat besuchte. Es war zu viel Zufall. Ich beschloss, meine Routinen zu ändern, zu verschiedenen Zeiten zu gehen, andere Wege zu nehmen. Trotzdem tauchte er auf. Als er nach meiner Wohnung fragte, zögerte ich. Er sagte, er wolle vorbeikommen, um mir bei einem Computerproblem zu helfen, das ich in einem belanglosen Gespräch erwähnt hatte, eine hängende Grafikkarte. Ich tat es als unwichtig ab, aber er bestand. Ich sagte, vielleicht am Wochenende. Am nächsten Tag schrieb er, ich komme vorbei, wann es dir passt. Kein Datum, keine Uhrzeit. Ich fragte, wann genau, er antwortete nicht. Die Nachricht blieb ungelesen. Eines Tages kam ich früher nach Hause, weil mein Chef einen Fehler im Dienstplan gemacht hatte. Alles schien normal im Gebäude, derselbe muffige Geruch nach alter Farbe und Takeaway im Flur. Doch beim Betreten bemerkte ich etwas Seltsames. Die Luft fühlte sich anders an, schwer. Ich legte die Schlüssel in die Schale am Eingang und sah, dass die Balkontür einen Spalt offen stand. Ich halte sie immer abgeschlossen, weil sie nur richtig passt, wenn man sie kräftig zuschlägt. Ich blieb ein paar Sekunden regungslos stehen und versuchte mich zu erinnern, ob ich sie aus irgendeinem Grund so gelassen hatte. Ich wusste das nicht. Ich zog leise meine Jacke aus und lauschte. Ein leises Geräusch war zu hören, wie von bewegtem Stoff oder einer gewaltsam geöffneten Schublade. Ich schlich den Flur entlang, eng an der Wand. Als ich ins Schlafzimmer kam, sah ich ihn. Dan hockte vor meiner Kommode und wühlte in der unteren Schublade. Dort bewahrte ich persönliche Dinge auf. Dokumente, Erinnerungen, wertvolle Objekte, die ich nicht offen liegen ließ. Er durchsuchte sie, als wären sie seine eigenen. Ich sagte leise seinen Namen und er drehte sich ruckartig um. Er erstarrte, sein Gesicht völlig blass. Kein Wort kam über seine Lippen. Er rannte einfach auf mich zu. Eine Lampe fiel um. Er stieß mich so heftig, dass ich fast gegen die Wand fiel und stürmte zur Tür hinaus. Ich jagte ihm die Treppe hinunter hinterher und rief seinen Namen. Aber als ich auf die Straße kam, saß er bereits in einem alten silbernen Auto, das losfuhr, bevor ich näher kommen konnte. Ich konnte nicht einmal das Kennzeichen sehen. Zurück in der Wohnung schloss ich alle Schlösser und überprüfte meine Sachen. Er hatte nicht viel gestohlen. Eine kleine Lederbrieftasche mit Gedenkmünzen, die mir mein Großvater geschenkt hatte, und ein paar Sammelfiguren aus meiner Kindheit. Die Papiere waren durcheinander, einige Umschläge geöffnet. Er hatte nach etwas Bestimmtem gesucht. Ich rief ihn an, obwohl ich wusste, dass es nutzlos sein würde. Seine Nummer funktionierte nicht mehr. Ich überprüfte unsere Unterhaltung und sein Profilbild war verschwunden. Ich ging auf seine sozialen Netzwerke. Alles gelöscht. Instagram, Discord, als hätte es sie nie gegeben. Ich verbrachte die Nacht damit, jedes Detail, jedes Zeichen, das ich ignoriert hatte, zu überdenken. Das T-Shirt, die Jacke, das Haar, seine Art, mich zu imitieren. Ich konnte mich nicht länger täuschen. Es war keine bloße Bewunderung, es war ein Plan. Und er war nicht harmlos. Am nächsten Tag ging ich zum Comicladen und erzählte dem Besitzer alles. Er war fassungslos, schüttelte mehrmals den Kopf und gestand, dass er eigentlich nicht viel über Dan wusste. Er war erst ein paar Monate vor unserer Begegnung regelmäßig gekommen, bezahlte immer bar, erwähnte nie seinen Nachnamen. Für alle war er einfach ein ruhiger Typ, der Comics mochte. Ich verstand dann, dass er wahrscheinlich nicht einmal Dan hieß. Ich ging zur Polizei. Ich hatte nicht viel Hoffnung, konnte aber nicht untätig bleiben. Ich zeigte ihnen die Aufnahmen der Überwachungskamera des Gebäudes. Man sah deutlich, wie er mit gesenktem Kopf und Kapuzenpullover hineinging. Sie machten Screenshots, forderten alle Daten, Nachrichten, Fotos und angeblichen Profile an. Als sie seine Telefonnummer zurückverfolgten, stellte sich heraus, dass sie auf niemanden registriert war. Die Adresse, die er mir einmal gegeben hatte, war ein verlassenes Lagerhaus. Keine Spur, keine Identität, ein Geist. Der Detektiv sagte, er werde ihn untersuchen, aber sein Ton war nicht optimistisch. Ich fragte, ob es ähnliche Fälle gäbe, und er antwortete, dass einige gefälschte Profile verwendet worden seien, um sich Opfern zu nähern und kleine Diebstähle zu begehen, aber nicht so ausgeklügelt wie das, was ich beschrieben hatte. Dieselbe Woche wechselte ich die Schlösser, verstärkte die Türen. Ich mied die Orte, die ich ihm genannt hatte. Ich änderte meine Routinen. Ich achtete darauf, nichts Persönliches in sozialen Netzwerken zu teilen. Es war keine Paranoia, sondern Schutz. Ich wollte nicht noch einmal dasselbe erleben. Der April-Scherz kam und ging in diesem Jahr, ohne dass ich es bemerkte. Ich öffnete keine Scherz-E-Mails, lachte nicht über Online-Witze. Ich spürte nur das Gewicht von etwas, das ruiniert war. Die Gewissheit, dass ich, während ich auf harmlose Streiche wartete, den echten Betrug ignoriert hatte. Und was mich am meisten quält, ist nicht, was er gestohlen hat oder die eigentliche Verletzung. Was mich verfolgt ist, wie er versuchte, ich selbst zu werden. Es war keine Bewunderung. Es war akribisch. Er hatte eine Version von mir auf sich selbst aufgebaut. Und das Beunruhigendste ist, dass ich nie wusste, warum. Ein Betrug? Eine geliehene Identität? Oder eine verdrehte Besessenheit? Ich werde es nie erfahren. Denn er verschwand, sobald ich es entdeckte. Keine Spur. Und manchmal in den stillsten Nächten denke ich dasselbe. Wenn ich an jenem Tag nicht früher nach Hause gekommen wäre, wie weit wäre er gegangen? Ich lebe in einem ruhigen Vorort, so einem, in dem die Hinterhöfe durch niedrige Zäune getrennt sind und die Kinder von einem Haus zum anderen rennen, als wäre alles ein großer, gemeinsamer Spielplatz. Meine Arbeit hält mich beschäftigt, aber nicht so sehr, dass sie mich überfordert. Also finde ich immer Zeit für kleine Projekte zu Hause. Vor ein paar Wochen kam mir die Idee, ein Baumhaus für meine Kinder zu bauen. Etwas Einfaches, aber robust, das einige Jahre halten könnte. Meine Frau stimmte sofort zu. Sie meinte, es wäre eine gute Möglichkeit, die Kinder dazu zu bringen, mehr Zeit draußen zu verbringen. Ich rief meinen alten Freund Ben an, um mir zu helfen. Wir kannten uns seit der Highschool und verstanden uns immer gut. Wir beide arbeiten gerne mit den Händen und er war schon immer bereit, sich auf solche Projekte einzulassen. Außerdem war er seit seiner Scheidung im letzten Jahr etwas verloren. Hatte nicht viel soziales Leben, also dachte ich, dass es für ihn positiv sein könnte. Der Zeitpunkt war perfekt. Wir begannen mit dem Bau nur wenige Tage vor dem 1. April. Ich erinnere mich, dass ich scherzte, es sei ein falsches Haus für die Kinder und dass sie von nun an darin leben müssten. Ben lachte und sagte, er könne ein falsches Rohr installieren, um den Scherz zu vervollständigen. Wir arbeiteten ziemlich schnell. Fast jeden Abend nach der Arbeit kam er zu mir nach Hause und am Wochenende blieb er den ganzen Tag, um zu sägen, zu schleifen und die Teile zusammenzusetzen. Ich war überrascht, wie begeistert er von dem Projekt war. Manchmal blieb er sogar, nachdem ich duschen oder essen gegangen war, und ich dachte, er genieße einfach die Ruhe, vielleicht die familiäre Atmosphäre, die er schon lange nicht mehr hatte. Meine Frau bemerkte ein paar Mal, dass es seltsam sei, dass er so viel Zeit hier verbrachte, vor allem an Abenden, an denen wir nicht einmal arbeiteten. Eines Abends, nachdem die Kinder im Bett waren, ging ich wieder in den Garten und fand ihn auf der Terrasse sitzen, starr auf das Baumhaus blickend. Ich fragte, ob alles in Ordnung sei, und er nickte nur und sagte, er bewundere die Arbeit. Ich drängte nicht weiter. Ich wusste, dass er schwierige Zeiten durchgemacht hatte und nahm an, dass er nicht in eine leere Wohnung zurückkehren wollte. Das Baumhaus wurde sehr schön, stabil, mit einem kleinen Tisch, zwei Bänken und sogar einem Regal, in dem die Kinder Spielzeug und Bücher aufbewahren konnten. Sie liebten es. Bald wurde es zum Lieblingsplatz aller Kinder aus der Nachbarschaft. Und es war fast ununterbrochenes Lachen zu hören. Ich mochte es zu sehen, dass etwas, das wir gebaut hatten, ihnen so viel Freude bereitete. Manchmal stieg ich allein hinauf, um eine Weile zu lesen oder zu überprüfen, ob alles fest war. Ben hörte jedoch nicht auf, Dinge hinzuzufügen. Er brachte mehr Holz, Farbe und Dekorationen, immer mit der Ausrede, es gemütlicher zu machen. Er verbrachte Stunden damit, Details zu perfektionieren. Er schnitzte die Namen meiner Kinder in die Wände, hängte Solarlichter auf, platzierte kleine Dekorationen. Alles war hübsch, aber es begann sich mehr wie sein Projekt als meines anzufühlen. Trotzdem beschwerte ich mich nicht. Die Kinder waren glücklich und ich dachte, er brauchte einfach Ablenkung. Bis eines Morgens etwas Seltsames geschah. Ich ging durchs Wohnzimmer, als mir auffiel, dass einige Dinge fehlten. Ein Hochzeitsfotorahmen, eine Tonfigur mit den Handabdrücken der Zwillinge, ein Magnet von einer Reise nach Oregon. Ich starrte eine Weile darauf und versuchte mich zu erinnern, ob wir etwas bewegt hatten. Ich fragte meine Frau und sie sagte, sie habe nichts angerührt. Zunächst schenkte ich dem keine Bedeutung. Vielleicht hatten die Kinder Dinge ins Baumhaus gebracht oder meine Frau hatte aufgeräumt und vergessen, es zu erwähnen. Ein paar Tage später geschah etwas, das mich wirklich unbehaglich fühlen ließ. Ich kam früh von der Arbeit, gegen 3 Uhr nachmittags. Die Kinder waren in der Schule und meine Frau im Büro, also sollte das Haus leer sein. Aber als ich ankam, sah ich Bens Auto vor dem Eingang geparkt. Ich nahm an, er sei im Garten und arbeite am Baumhaus, aber als ich hineinging, war niemand da. Die Tür zum Baumhaus stand offen, obwohl es leer war. Ich ging zurück ins Haus und betrat es durch die Garage. Die Verbindungstür zur Küche war unverschlossen, obwohl wir sicher waren, sie an diesem Morgen verschlossen zu haben. Das erste, was ich sah, war der geöffnete Unterschrank unter der Spüle. Alle Reinigungsmittel lagen auf dem Boden. Ich rief ihn, aber er antwortete nicht. Ich ging den Flur entlang und bemerkte, dass die Tür zum Gästezimmer angelehnt war. Drinnen sah alles normal aus, außer der Schublade des Nachttischs, offen und leer. Dort bewahrten wir alte Ladegeräte und eine Taschenlampe auf, nichts Wertvolles, aber es überraschte mich trotzdem. Dann fand ich ihn. Er stand im Flur mit einem Glas Wasser in der Hand. Er wirkte nicht überrascht, mich zu sehen. Er sagte nur, »Ah, hallo. Ich bin wegen eines Glases Wasser und um die Nivellierung des letzten Balkens zu überprüfen gekommen.« Ich fragte, warum er hereingekommen sei, und er antwortete, dass er die Größe eines Bohrers überprüfen musste und dachte, es sei kein Problem, die Werkzeuge im Haus zu benutzen. Ich sagte nichts, nickte nur. Er ging an mir vorbei und verließ das Haus, als sei nichts geschehen. In derselben Woche, als die Kinder bei einer Pyjama-Party waren, beschloss ich, das Baumhaus gründlich zu überprüfen. Ich stieg bei Sonnenuntergang hinauf, Taschenlampe in der Hand, und was ich fand, ließ mich erstarren. Alle Gegenstände, die zu Hause fehlten, lagen dort, sorgfältig auf einem Regal angeordnet. Daneben waren weitere unserer Sachen: die Baseballkappe meines Sohnes, mein altes Notizbuch, kleine Erinnerungsstücke, an die ich mich nicht einmal erinnerte, sie verloren zu haben. Der Ort wirkte wie ein seltsames Heiligtum, ein winziger Raum, zusammengesetzt aus Teilen unseres Hauses. In diesem Moment verstand ich, dass Ben nicht für die Kinder dekorierte. Er übertrug unser Leben an diesen Ort, rekonstruierte unser Zuhause unter einem anderen Dach. Ich stieg langsam hinunter, verschloss die Tür von außen und berührte nichts. Am nächsten Morgen stellte ich ihn zur Rede. Ich fragte ihn direkt, warum er all diese Dinge ins Baumhaus gebracht hatte. Zuerst lächelte er, als wäre es ein Scherz, und sagte, er wolle, dass es gemütlich sei. Eine Überraschung für die Kinder am 1. April. Aber seine Augen verrieten etwas Unruhiges, Nervöses. Er vermied es, mich direkt anzusehen und warf Blicke in den Garten. Ich fragte, ob er ins Haus gekommen sei, als wir nicht da waren. Er antwortete nicht, murmelte nur, dass die Kinder es mögen, persönliche Gegenstände in der Nähe zu haben. Ich sagte ihm, er solle aufhören, Dinge dorthin zu bringen. Er nickte, gab mir aber kein Versprechen. Danach beobachtete ich ihn genauer. In der folgenden Woche sah ich ihn stundenlang im Baum sitzen, ohne Werkzeug, ohne zu arbeiten, nur murmelnd. Einmal schwöre ich, dass ich ihn vom Küchenfenster aus unseren Nachnamen wiederholen hörte, immer wieder, als würde er üben. Meine Frau erzählte mir, dass sie ihn dabei erwischt habe, wie er ein T-Shirt unseres Sohnes aus dem Wäschekorb nahm und sagte, er wolle bei der Wäsche helfen, obwohl sie gerade fertig war. Wir begannen, alle Türen abzuschließen, sogar die zum Garten. Eines Nachts, als die Kinder schliefen, sprachen wir ernsthaft. Meine Frau gab zu, dass sie Angst hatte, echte Angst vor dem, was er tun könnte. Ich nahm Kontakt zu Bens Cousin auf, dem einzigen Verwandten, den ich kannte. Nach einer peinlich stillen Pause gestand er, dass Ben seit der Scheidung nicht nur depressiv war, sondern besessen davon, eine neue Familie zu finden. Es hatte bereits einen anderen Fall gegeben, in dem er versuchte, sich in das Leben anderer Menschen einzumischen, als wolle er eine Rolle übernehmen, die ihm niemand angeboten hatte. Ein befreundeter Psychologe der Familie warnte uns, sofort jeden Kontakt zu unterbrechen. Keine Besuche, kein Baumhaus, keine Einladungen. Er sagte, in diesem Zustand verstehen sie keine Grenzen, bis etwas sie zwingt. Ich wechselte die Schlösser, hielt die Kinder drinnen und versuchten, die Routine beizubehalten. Ben bemerkte es sofort. Er begann, Nachrichten zu jeder Zeit zu schicken. Zuerst, um zu fragen, was er falsch gemacht hatte, dann, um uns des Verrats zu beschuldigen. Ich antwortete nicht. Dann tauchte er auf der Straße auf, saß in seinem Auto vor unserem Haus oder ging langsam mit dem Telefon in der Hand, nach innen blickend. Eines Morgens sah ich ihn im Garten stehen, direkt unter dem Baum, regungslos. Ich rief die Polizei, aber er verschwand, bevor sie eintrafen. Die Situation eskalierte an einem Samstag. Die Kinder spielten ein Brettspiel im Wohnzimmer und ich installierte ein neues Schloss an der Hintertür, als Ben hereinplatzte und schrie. Er tobte, dass wir Lügner seien, dass dies sein Haus, seine Familie sei. Meine Kinder erschraken. Ich stellte mich vor sie und meine Frau rief den Notruf. Als die Polizei eintraf, leistete er keinen Widerstand. Er murmelte nur unsere Namen und sagte, alles sei in Ordnung gewesen, bis wir die Regeln änderten. Sein Cousin und Fachleute für psychische Gesundheit kamen später und nahmen ihn zur Untersuchung mit. Sie versicherten uns, dass er nicht bald zurückkehren würde, vielleicht nie. Dennoch hörte sich das Haus nicht mehr wie ein Zuhause an. Der Baum war zu einem vergifteten Ort geworden. Wir entschieden uns umzuziehen. Wir verkauften das Haus und zogen in eine andere Nachbarschaft, mit hohen Zäunen und weniger Nachbarn. Die Kinder verstanden es nicht ganz. Wir sagten nur, dass wir einen Neuanfang wollten. Ich denke immer noch an Ben. Früher war er nicht so. Er war die Person, die ich anrief, wenn ich Hilfe brauchte. Aber irgendwann hat er sich verloren und er versuchte, uns mit sich zu ziehen. Ich hasse ihn nicht und wünsche ihm kein Unheil. Aber ich habe eine klare Lektion gelernt. Ich werde niemals zulassen, dass jemand meiner Familie so nahe kommt, nicht einmal unter dem scheinbar unschuldigen Vorwand, ein Baumhaus zu bauen.